setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta. Jana, heute ein bisschen hohe Atemfrequenz.
Der, die geneigte Zuhörerin, kann meine Atemfrequenz auszählen. Überlegen, ob es meine ist. Okay. Wir befinden uns heute in der HNO. Ein 28-jähriger Patient bekommt eine Nasennebenhöhlen-OP. Der Anästhesist führt aufgrund der kurzen Anästhesiedauer und des geplanten ambulanten Eingriffs die Narkose als Tiva durch. Am Ende der Operation bemerkt er, dass die Herzfrequenz und der Blutdruck des Patienten ansteigen. Auf Rückfrage, wie lange die OP noch dauert, bemerkt der Operateur, dass man sich gleich dem OP-Ende nähere und schon die Tamponaden einlege. Daraufhin entscheidet der Anästhesist, die Narkose nicht mehr zu vertiefen, sondern das OP-Ende abzuwarten. Greta, welche Gefahr verbirgt sich denn hinter diesem Vorgehen?
Ja, tatsächlich, auch wenn es sich um das Ende der Narkose handelt, haben wir hier ja einen Anstieg von der Herzfrequenz und vom Blutdruck. Die OP ist noch nicht zu Ende. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall dran denken, ob wir vielleicht eine unzureichende Narkosetiefe haben, sprich, ob es sich hier um eine Awareness handelt. Awareness wird definiert als die Wachheit während der Narkose und der Patient ist dann in der Lage, seine Umgebung wahrzunehmen oder kann sogar auf Aufforderung reagieren. Tatsächlich ist es auch so definiert, dass ein Patient spontan oder auch auf Nachfrage einzelne Ereignisse aus der intraoperativen Phase erinnern kann oder sogar reproduzieren kann. Wichtig ist hierbei, dass eine Wachheit intraoperativ nicht gleichzusetzen ist mit der Erinnerung. Das heißt, es kann auch sein, dass einfach eine Amnesie möglich ist, aber trotzdem eine Wachheit bestanden hat. Und gerade da die Hypnose ja ein fundamentaler Bestandteil unserer Narkose ist, ist das ein wirklich sehr zentrales Thema in der Anästhesie. Und wir schauen uns jetzt einmal an, was es für Formen von Awareness gibt, was wir natürlich dagegen tun können, wie wir das vorbeugen können, aber auch was wir tun können, wenn es letztendlich einmal doch zu einer Awareness gekommen ist.
Die verschiedenen Zustände der Narkosetiefe kann man sich wie eine Pyramide vorstellen. Ganz oben wäre der Optimalfall, nämlich dass keine Wachheit besteht. Nachfolgend könnte aber auch eine Wachheit ohne Erinnerung auftreten. Darunter kann man sich vorstellen, dass es aber auch eine Wachheit mit unbewusster Erinnerung gibt. Und im schlimmsten Fall kommt es zu einer Wachheit mit bewusster Erinnerung. Entscheidend ist es aber, dass es dabei um die unzureichende mentale Komponente der Narkose geht, also dass Bewusstsein und Gedächtnis nicht ausreichend ausgeschaltet sind.
Ich glaube, wir alle kennen auch diese Frage in der Prämedikation, dass Patienten gerade vor dieser intraoperativen Wachheit eine sehr große Angst haben. Das kann man auf jeden Fall auf so eine Urangst der Menschen zurückführen. Insgesamt kann man sagen, dass eine Awareness nicht sehr oft vorkommt, aber man muss auch sagen, sie kommt vor. Die klinische Relevanz, da sprechen wir also von 1 bis 2 Fällen pro 1000 Narkosen. Das entspricht einem Risiko von 0,1 bis 0,2% als Standardrisiko. Und bei Hochrisikoeingriffen sprechen wir tatsächlich von einer Inzidenz von bis zu 1%. Auch auffällig ist, dass die Awareness bei Kindern von 5 bis 18 Jahren auch erhöht ist und da auch bei ungefähr 1% liegt. Insgesamt gibt es da auch verschiedene Studien, die auch eine eher große Spannbreite zugrunde legen. So über alle Studien gesehen, würde man hier von einem Risiko von 0,0068%, was ja sehr gering ist, bis 0,91% sprechen. Die große Spannbreite in den Studien kommt vor allen Dingen dadurch zustande, dass die Studien sehr abhängig sind von den Anästhesieverfahren, die untersucht wurden, von den Patientengruppen und vor allen Dingen auch von der Erfahrung des Personals, welche die Narkose durchgeführt hat.
Kommen wir zu den typischen Wahrnehmungen, die bei Awareness auftreten können. In den meisten Fällen dreht es sich dabei um das Hören, nämlich in 85-100%. Also das Hören ist die häufigste Wahrnehmung, die bei der Awareness auftritt. Als nächstes folgt Sehen in 27-46%. Und erst danach kommt wirklich Schmerz und Lähmung, danach auch Angst, allerdings da in 90%. Und allgemein ein Gefühl von Hilflosigkeit. Besonders belastend für die Patientinnen ist dabei die Kombination aus Schmerz, Lähmung und Angst.
Pathophysiologisch lässt sich tatsächlich nicht in allen Fällen ein klarer Grund für die Awareness identifizieren, aber klar ist, dass es verschiedene Risikofaktoren gibt. Patientenbezogene Risikofaktoren wären hierbei einmal der Drogen- und Medikamentenmissbrauch, das kann man sich ja sehr gut vorstellen. Das ist ja auch eine Patientengruppe, wo wir doch noch mal ein bisschen genauer über unsere Dosierung und Wirkstoffe nachdenken müssen. Dann auch Patienten, die schon ein chronisches Schmerzleiden mitbringen und Opioid gewöhnt sind. Aber auch eine ASA 4-5-Klassifikation stellt einen Risikofaktor dar. Dann in dem Zusammenhang eben auch eine eingeschränkte Kreislaufreserve. Und ganz wichtig, wenn Patienten von früheren Awareness-Situationen berichten können, ist das natürlich auch ein isolierter Risikofaktor. Und auch die schwierige Intubation wäre ein Punkt, wo wir doch noch mal genauer hinschauen sollten. Es gibt dann gegenüber den patientenbezogenen Risikofaktoren natürlich auch noch die Anästhesie- oder OP-bedingten Risikofaktoren. Da ist einmal die Notfall-OP und auch die Sektion zu nennen, aber auch die Herz- und Traumachirurgie. Außerdem ist der Einsatz von Muskelrelaxantien auch ein anästhesiebedingter Risikofaktor und da vor allen Dingen auch die Nachinjektion von Muskelrelaxantien oder wenn Muskelrelaxantien eben noch im Verlauf der OP notwendig werden. Dann ist die TIVA auch ganz klar ein Risikofaktor und auch Nachtoperationen bergen ein steigendes Risiko für Awareness. Als letzten Punkt haben wir dann noch die Prämedikation mit Benzos, wenn die eben nicht stattfindet. Aber da wissen wir auch, dass das natürlich insgesamt nur bedingt beeinflussbar ist, weil wir auch viele Patientengruppen haben, wo wir uns auch eine Prämedikation sehr genau überlegen müssen. Und all diese Risikofaktoren sind uns allen, glaube ich, sehr einleuchtend. Aber da muss man natürlich auch immer eine gute Balance finden und eine Abwägung treffen zwischen, was ist das Narkoserisiko und was kann ich jetzt hier optimieren, um auch eine mögliche Awareness zu vermeiden. Außerdem wichtig ist hier noch zu nennen, dass wir natürlich bei einer reduzierten Anästhesiedosis, die aber ja auch manchmal unumgänglich ist, natürlich eher Gefahr laufen, eine Awareness zu produzieren. Und zusätzlich sollten wir immer dran denken, dass es auch zu Medikamentenverwechslung kommen kann. Und wenn es einmal zu einer Medikamentenverwechslung gekommen ist, dann sollte man hier auch einfach sehr selber sehr aware sein, dass es natürlich zu einer Awareness kommen kann und diese Medikamentenverwechslung, wenn irgendwie möglich ist, beheben und schnellstmöglich korrigieren.
Je größer die Awareness beim Anästhesisten, desto geringer die Awareness beim Patienten.
Yes.
Genau, also was ist unser zentrales Problem? Die Narkosetiefe. Da haben wir aber jetzt genau diese Schwierigkeit, nämlich es gibt keine klare Definition. Also diese Definition der Narkosetiefe besteht so ein bisschen aus der mentalen, nämlich Bewusstsein und Gedächtnis und natürlich sensorisch aus dem Schmerz, aber auch motorisch und vegetativ. Das Problem dabei ist, dass klinische Zeichen wie zum Beispiel Puls, Blutdruck und so weiter sehr unzuverlässig sind. Was steht uns jetzt an Monitoring zur Verfügung, um frühzeitig eine Awareness zu erkennen? Klassisch natürlich die eben genannten, also Vitalparameter wie Herzfrequenz, Blutdruck, Schwitzen etc. Aber auch Bewegungen können auftreten, die wir bemerken. Jedoch müssen wir da bedenken, wie schon oben genannt von Greta, wenn wir Relaxantien benutzen, dann können wir das natürlich nicht beurteilen. Technisch haben wir ein paar Verfahren, die wir benutzen können, zum Beispiel ein EEG-Monitoring, als Beispiel BIS oder Narkotrend. Die können vor allem die Hypnose messen. Allerdings ist da die Studienlage nicht so ganz klar, ob der Nutzen groß ist oder wirklich begrenzt. Und das ist auch sehr umstritten, ob sich dadurch eine Awareness vermeiden lässt. Also können wir uns merken, es ist ganz wichtig, es gibt keine Methode, die eine sichere Vermeidung der Awareness garantiert.
Aber es gibt natürlich auch ein paar Punkte, die wir präventiv in Angriff nehmen können, um eben das Risiko einer Awareness deutlich zu minimieren. Das ist natürlich in erster Stelle eine standardisierte Geräteprüfung. Wir sollten uns immer sicher sein, dass die Geräte, die wir verwenden, vielleicht auch zum narkosetiefe Monitoring, immer gecheckt sind. Und dann kommt natürlich der Kontrolle von Infusionen und Zugängen und insgesamt der Anästhetika zuvor eine sehr große Rolle zu. Das heißt natürlich bei der Tiva habe ich immer eine laufende Infusion und achte auch sehr penibel drauf, wann diese Infusion leer läuft und habe das direkt immer im Blick. Es bietet sich sehr an, zwei Zugänge zu legen und gerade wenn die Arme angelagert sind, gehört das einfach mit dazu, auch bei einer Tiva. Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Zugänge intraoperativ zu kontrollieren, dann mache ich nämlich auch genau das. Das Monitoring von EKG, dem Blutdruck und einer Kapnographie sowie der entidalen Anästhetika-Konzentration gehört natürlich dazu, wenn ich eine inhalative Anästhesie mache. Aber da ist es natürlich auch wichtig, Veränderungen wahrzunehmen und diese dann auch zu interpretieren. Und wie Jana gerade schon erwähnt hat, bietet sich für eine Tiva natürlich auch das EEG-Monitoring an. In vielen Fällen wird das ja auch schon sehr viel genutzt. Das ist letztendlich eine Einzelfallentscheidung. Wir würden aber natürlich dafür plädieren, immer wenn es zur Verfügung steht, dies auch zu benutzen. So kann man sich auf jeden Fall ein größeres Gesamtbild schaffen. Und was machen wir jetzt, wenn wir das Gefühl haben, es könnte zu einer Awareness intraoperativ gekommen sein? Dann ist natürlich der erste Punkt, dass wir unsere Narkose vertiefen. Wenn wir jetzt eine Tiva durchführen und Bedenken haben, dass eventuell der Zugang para ist und wir keine unzureichende Zufuhr vom Propofol haben, dann würden wir natürlich auch auf eine inhalative Narkose umschwenken. Und ansonsten nehmen wir die Medikamente, die wir sowieso schon zur Narkoseaufrechterhaltung benutzen und vertiefen einfach sofort die Narkose. Und sprechen sehr beruhigend auf den Patienten ein, erklären die Situation und schauen dann, wie sich die Vitalparameter entwickeln. Und dann bietet es sich auch sehr an, den Patienten nochmal gezielt anzusprechen und nach Reaktion zu fragen.
Was sind jetzt die Folgen einer Awareness? Also warum ist es so schlimm, wenn die auftritt? Dabei müssen wir bedenken, dass es ein großes Spektrum gibt. Es gibt viele Patienten, die überhaupt gar keine Beschwerden haben und im schlimmsten Fall kann es zu einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung kommen. Typische Symptome, die Patienten dann beschreiben, sind zum Beispiel Flashbacks, Albträume, aber auch Angst und Vermeidung oder Übererregung. Das Risiko, eines der Symptome zu erleiden, ist bei ungefähr 30% für psychische Symptome. Das heißt, es ist gar nicht so selten. Also fast jeder dritte Patient entwickelt typische Symptome nach einer Awareness. Die posttraumatische Belastungsstörung ist zum Glück selten, aber wir müssen bedenken, sie ist durchaus möglich. Ein Trigger dafür wäre das Erleben von intensiver Angst während dieser Awareness. Greta, wie gehen wir jetzt vor, wenn wir einen Verdacht auf Awareness haben?
Wir haben uns ja schon gerade angeschaut, was so die ersten Maßnahmen intraoperativ ist. Aber da ist es natürlich auch ganz wichtig, postoperativ verschiedene Schritte einzuleiten. Ganz wichtig ist es natürlich, dass wir postoperativ erstmal feststellen müssen, ob es überhaupt zu einer Awareness gekommen ist und dann natürlich auch zu welcher Art von Awareness. Wir haben uns ja vorhin schon angeguckt, welche unterschiedlichen Möglichkeiten oder Stadien einer Awareness es da gibt. Und da gibt es ein strukturiertes Interview nach Bryce. Das besteht aus 5 Fragen und die ersten 3 Fragen davon kann man eigentlich auch in seine tägliche Routine mit einbeziehen und sollte man auch, weil sich dadurch schon mal so ein erster Verdacht überhaupt bestätigt oder eben nicht bestätigt. Die erste Frage wäre, was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern, bevor Sie eingeschlafen sind? Nummer 2, was ist das Erste, an das Sie sich erinnern, nachdem Sie wieder aufgewacht sind? 3, haben Sie geträumt oder irgendwas wahrgenommen, während Sie schliefen? 4, was war das Unangenehmste im Rahmen der Operation? Und 5, was war das nächst Unangenehmste? Hier ist ganz wichtig, dass eine mehrfache Befragung stattfindet, da die Erinnerung auch häufig verzögert erst auftreten. Und ganz wichtig ist es eben auch da, die Aussagen immer ernst zu nehmen. und möglichst offene Fragen zu stellen. Dieser Anamnese postoperativ kommt hier eine ganz hohe Bedeutung zu. Dieses Aussagen ernst nehmen ist wirklich ein essentieller Teil. Aber auch da muss man natürlich wirklich gut anamnestizieren. Manche Patienten wachen ja auch eben zum Ende der OP, wenn es schon gewollt ist, im OP-Saal auf. Auch das kann bei manchen Patienten eben zu so einer gewissen Angst führen. Und auch da, wenn das jetzt von aus unserer Sicht schon ein gewolltes Aufwachen ist, ist es natürlich sehr essentiell, dem Patienten auch diese Situation zu erklären und da auch einfach die Angst zu nehmen. Und wenn wir ganz klar sagen können, das war ein gewolltes Aufwachen, dann muss ich das dem Patienten eben auch so spiegeln, um ihn dafür seine nächste Narkose auch gut vorzubereiten und die Ängste auch dahingehend zu nehmen. Und was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten in der Therapie und Nachsorge, Jana?
Ein klarer Standard ist leider nicht vorhanden. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es ist natürlich wichtig, erstmal die Awareness festzustellen. Und deswegen bietet es sich an, großzügig auch dieses Bryce-Interview nach einer Narkose einfach durchzuführen, um der Awareness zu erkennen. Anschließend kann man durch Aufklärung und Gespräch einfach viel dazu beitragen, dass die Patientinnen das besser verstehen und verarbeiten können. Ganz wichtig ist wie immer die Dokumentation, ja, eines unserer wichtigsten Standbeine. Und dann einfach versuchen, so ein bisschen rauszubekommen, ist eine psychologische Betreuung nötig? Wie hat der Patient, die Patientin das erlebt? Und im schlimmsten Fall kann sogar eine Psychotherapie Symptome deutlich verbessern.
Und wie ging es jetzt eigentlich mit unserem Patienten weiter? Hat der Patient das als Awareness wahrgenommen?
Interessanterweise hat der Patient 2 Monate nach der Operation einer befreundeten Anästhesistin davon berichtet, dass er sich an verschiedene Dinge aus der Operation erinnern kann. Und er fragt, ob das denn normal sei. Und auf genauere Nachfrage berichtet der Patient davon, dass er sich tatsächlich daran erinnern kann, dass der Anästhesist zum Operateur gesagt hat, der Patient wird langsam wach, wie lange braucht ihr noch? Und der Operateur auch wirklich geantwortet hat, dass er gleich fertig ist. Weiterhin kann er sich tatsächlich an den Namen des Operateurs und der OP-Schwester erinnern und er kann sogar genau berichten, wo die OP-Schwester zuletzt in Urlaub war. Und die befreundete Anästhesistin klärt ihn natürlich darüber auf, dass es nicht normal ist, dass man sich an so viele Dinge in der Operation erinnert und dass es auf jeden Fall wichtig ist, bei einer gegebenenfalls nachfolgenden oder nächsten Operation im Voraus darüber zu berichten und das auch als wirklich Awareness zu benennen.
Und dieser Fall zeigt ja auch wirklich nochmal sehr typisch, wie so eine Awareness aussehen kann, dass Patienten vor allen Dingen oft unsicher sind. War das eine Awareness? Ist es normal? Und da nochmal der Hinweis, durch diese 3 einfachen Fragen hätte man da eventuell auch schon früher drauf kommen können und den Patienten darüber aufklären können, dass das in dem Fall nicht normal war und dass es da aber auch verschiedene Angebote gibt, falls es nochmal zu Symptomen kommen sollte.
Zum Glück hat auch in diesem Fall der Patient diese Erinnerung nicht als negativ oder belastend in Erinnerung und hat demnach auch keine psychischen Nachwirkungen. Greta, haben wir einen kleinen Funfact für heute?
Ja, der Funfact bezieht sich heute auf die Forschung. Tatsächlich gibt es einen Goldstandard im Rahmen der Überwachung der Awareness. Und von diesem Test habe ich persönlich zum ersten Mal gehört. Und zwar ist das der isolierte Unterarmtest. Das heißt, wir legen einseitig eine Blutsperre an, sodass dieser Unterarm eben ausgeschlossen wird von der Relaxierung und der Hypnose. Und dann wird in regelmäßigen Abständen der Patient aufgefordert, auf Kommando zu reagieren und eben Handbewegungen durchzuführen. Dadurch kann ich dann eben eine Awareness nochmal besser detektieren. Allerdings, das ist auch ganz klar, deswegen hat es dieser Goldstandard auch nicht in die Folge, sondern nur in den Fun Fact geschafft, ist das natürlich sehr schwer umsetzbar und zu realisieren im OP. Da denken wir einfach mal an die vielen OPs, wo die Arme einfach angelagert werden. Und auch chirurgischerseits kann das natürlich zu Komplikationen führen, wenn der Arm mehrfach bewegt wird. Und auch da muss man immer davon ausgehen, dass es ja auch zu unwillkürlichen Bewegungen kommen kann. Das hier also der Fun Fact dieser Folge.
Kommen wir zu unserer Take-Home-Message.
Die Awareness ist selten, aber klinisch hochrelevant.
Das Hauptproblem dabei ist eine unzureichende Bewusstseinsunterdrückung.
Das Monitoring ist für uns ein sehr wichtiges Hilfsmittel, aber wir müssen uns auch völlig darüber im Klaren sein, dass eine Awareness auch ohne vegetative Veränderung einhergehen kann.
Der menschliche Faktor, nämlich die Aufmerksamkeit, also die Awareness des Anästhesisten, der Anästhesistin, ist entscheidend, gerade wenn es um so Kleinigkeiten geht wie leergelaufene Infusion bei der Tiva, Zugang ist vielleicht para etc.
Außerdem ist es ganz essentiell, immer auf eine angemessene Kommunikation auch während einer OP zu achten. Wir wissen einfach nicht, was der Patient mitbekommt, und durch unsere Kommunikation im Team und generell während einer OP können wir wirklich viele Faktoren maßgeblich beeinflussen und im Endeffekt auch, ob eine Awareness zu einem sehr traumatischen Erlebnis wird oder ob es einfach eine sehr unangenehme Erinnerung ist, die jedoch im Nachhinein auch gut aufgefangen werden kann.
Die ersten drei Standardfragen des Bryce-Interview können wir auch gerne großzügig oder sogar nach jeder Narkose stellen, denn die sind ja sehr allgemein formuliert und können einen ersten Eindruck darüber geben, ob es vielleicht zu einer Awareness gekommen ist. Aber besonders sollte man sie dann stellen, wenn man auf irgendeine Art und Weise einen Verdacht hat, dass es dazu gekommen ist.
Wir bedenken immer die Risikofaktoren, die wir im Hinterkopf haben, und achten da nochmal auf die Stellschrauben, die wir günstig beeinflussen können. Und eine Früherkennung und Nachsorge kann letztendlich auch Langzeitschäden verhindern. So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.